Deutschlandfunk. Das war der Tag.
Am Mikrofon heute Jörg Münchenberg. Guten Abend. Es waren dramatische Minuten heute um die Mittagszeit in Halle. Ein Mann versucht, die Synagoge zu stürmen, wird abgewehrt. Auf seiner Flucht erschießt er zwei Menschen. Inzwischen ist der Tatverdächtige, ein Deutscher, gefasst und alles deutet auf ein antisemitisches Motiv hin. Die Betroffenheit über den Anschlag natürlich auch in Berlin groß. Vizekanzler Olaf Scholz.
Das ist eine schlimme Nachricht an diesem Tag. Und ich glaube, nicht nur ich, sondern sehr viele andere sind schwer erschüttert.
Die Angriffe von Halle natürlich Schwerpunkt dieser Sendung. Die weiteren Themen: Die Türkei startet ihre Militäroffensive gegen die Kurden in Nordsyrien. Das Bundeskabinett bringt das Klimapaket auf den Weg. Der Druck auf Verkehrsminister Andreas Scheuer wächst. Angeblich soll es doch mehr Geheimtreffen mit den Betreiberfirmen gegeben haben als bislang angenommen. Leipzig schaut zurück auf 30 Jahre Montagsdemonstrationen und der innenpolitische Streit um ein Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Trump wird immer schärfer. Aber zunächst nach Halle. Es waren gespenstische Szenen in der Saalestadt, Sirenengeheul, schwer bewaffnete Polizisten, überall Krankenwagen. Nachdem am Mittag ein Mann versucht hatte, die Synagoge anzugreifen, der Versuch misslingt, auf seiner Flucht erschießt der mutmaßlich rechtsextremistische Deutsche, denn es ist vermutlich nur ein Täter, zwei Menschen. Christoph Richter in Magdeburg, Sie haben für uns den ganzen Tag über den Anschlag in Halle berichtet. Zunächst einmal, was weiß man inzwischen über den Täter und vor allem über seine Motive?
Also über die Motive weiß man bis jetzt wenig. Man mutmaßlich ist er ein Rechtsextremist, ein Einzeltäter, so heißt es. Es ist die Rede von dem 27-jährigen Stefan B., der wohnt in Halle, kommt aus dem Landkreis Mansfeld-Südharz, also südlich von Halle, aus dem Ort Helbra. Und kurz nach 12 Uhr kam heute die Nachricht, wurde die Polizei alarmiert. Und der mutmaßliche Rechtsextremist Stefan B. wollte nach Angaben aus Sicherheitskreisen am Mittwochmittag die Synagoge mit Waffengewalt stürmen, scheiterte jedoch, die Türen haben gehalten. Innen haben sich die Gemeindemitglieder, sind so 60 bis 80 Gemeindemitglieder in der Synagoge gewesen, sie haben sich verbarrikadiert, erzählen Gemeindemitglieder. Und darunter seien auch 10 US-Amerikaner gewesen. Um 16:30 dann wurden sie unter massiven Polizeischuss raus eskortiert. Also, und sie haben es schon, Nachrichten kam es schon, also die Polizei war vor 12 nicht vor Ort und die Synagoge wurde auch nicht zu Yom Kippur extra geschützt. Es gab keine extra Sicherheitsmaßnahmen und das stößt jetzt auf große Kritik.
Was ist bekannt über die Opfer und die Verletzten?
Es gibt zwei Opfer. Ein Opfer, eine Frau, die wurde in der Nähe der Synagoge rücklings erschossen und bei seinem Weg danach zu einem Dönerladen, dort wurde ein Mann erschossen. Das weiß man bisher. Und es gab zwei schwer Verletzte. Die waren im Krankenhaus, sind im Krankenhaus, aber sind nicht in Lebensgefahr.
Wie steht es denn jetzt, Herr Richter, um die Sicherheitslage in Halle?
Die akute Bedrohungslage, wie es heißt, also es war ja eine sogenannte Amoklage, stand ja in der Stadt, die ist aufgehoben. Also der Bahnhof, der Hauptbahnhof in Halle ist wieder offen, also die Züge fahren wieder. Die Straßenbahn fahren jetzt selbstverständlich nicht, weil es Nacht ist, aber es wird ab morgen wird es einen normalen Verkehr wieder geben. Heute Nachmittag hieß es ja, alle Bewohner sollten in den Häusern bleiben, sollten sich nicht in Türen oder nicht an Fenstern aufhalten. Das alles wurde zurückgenommen. Die Warnung wurde aufgehoben. Es gäbe jetzt keine akute Bedrohungslage mehr, heißt es.
Informationen waren das von Christoph Richter. Besten Dank nach Magdeburg. Die Bestürzung über die Angriffe auf die Synagoge von Halle ist natürlich groß. Bundeskanzlerin Angela Merkel besucht am Abend demonstrativ, wir haben es in den Nachrichten auch gemeldet, eine Synagoge in Berlin-Mitte. Und auch der Bundespräsident rief zur Solidarität mit den jüdischen Mitbürgern auf. Aber es gibt auch Kritik an den Sicherheitsbehörden. Christopher Jennert fasst die Reaktionen zusammen.
Der Zentralrat der Juden fordert eine bessere Bewachung von jüdischen Einrichtungen in Deutschland. Das hat dessen Präsident Schuster am Abend in der ARD gesagt. Es müsse kritisch hinterfragt werden, wo ein besserer Schutz notwendig sei, so Schuster. Die Tat in Halle sieht er zwar als neue Qualität, aber auch als eine Entwicklung, vor der der Zentralrat seit längerem gewarnt habe.
Dass wir ein Abdriften von Teilen der Gesellschaft ins Rechtsextreme sehen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, auf Worte folgen Taten. Rote Linien, was Worte angeht, wurden in den letzten Monaten verschoben. Ich sehe das Ganze nicht ganz alleine als Einzelfall, der jetzt passiert ist, sondern eine klare Entwicklung.
Bundesinnenminister Seehofer sprach am Abend von einer abscheulichen Tat und von einem antisemitischen Angriff. In dessen Folge wurden die Sicherheitsvorkehrungen vor vielen jüdischen Einrichtungen in Deutschland schon verstärkt. Außerdem wurde die Antisemitismus-Konferenz verschoben. Sie soll zeitnah nachgeholt werden, heißt es aus dem Innenministerium.
Der Bericht von Christopher Jennert war das. Und am Telefon ist jetzt der Terrorexperte Peter Neumann. Er lehrt am Londoner King's College. Herr Neumann, einen schönen guten Abend.
Guten Abend.
Neumann, wir müssen ja immer noch vorausschicken, es sind derzeit Vermutungen, die weisen aber sehr stark in eine Richtung, dass die Angriffe von Halle von einem Rechtsextremisten begangen worden sind. Der Angriff auf eine jüdische, auf eine Synagoge in Deutschland, würden Sie sagen, das ist eine neue Qualität auch für den Rechtsextremismus in Deutschland?
Das ist eine neue Qualität, und wenn man sich anschaut, was da mittlerweile rausgekommen ist, also es gibt ja mittlerweile ein Video des Attentäters und auch ein Manifesto, dann zeigt das, dass das so ein bisschen anders ist als die Rechtsextremen, die wir in der Vergangenheit gesehen haben. Das war kein typischer Neonazi, sondern das war ganz klar einer, der sich eher so orientiert hat an Anders Breivik in Norwegen 2011, sogar an den Attentaten in Neuseeland. Einer, der sich ganz stark auch im Internet radikalisiert hat und dessen Ideologie relativ flexibel war, aber ganz deutlich antisemitisch.
Mhm. Würden Sie auch sagen, die Militanz, die Gewaltbereitschaft von rechts wächst?
Das kann man in Deutschland feststellen, das kann man aber im Prinzip überall in Westeuropa und natürlich auch in Nordamerika feststellen. In fast allen europäischen Ländern gibt es ein Anwachsen der sogenannten Hasskriminalität und eine wachsende Gefahr durch den Rechtsterrorismus auch. Diese Anschläge, die wir gesehen haben, in Amerika zuletzt, in El Paso, in Texas, in Kalifornien, in Neuseeland, die sind alle in einer Linie und die orientieren sich auch alle aneinander, die machen sich gegenseitig nach, und es besteht natürlich die Gefahr, dass hier so eine Art Welle entsteht, und da müssen natürlich die Sicherheitsbehörden ganz besonders aufpassen.
Nochmal, es ist ja inzwischen auch von rechtsextremen Netzwerken richtig die Rede, die sich längst auch ins bürgerliche Lager ausgebreitet hätten, gerade auch in Ostdeutschland. Wie groß ist die rechtsextremistische Gefahr?
Also da kann man jetzt in diesem bestimmten Fall noch nichts Konkretes dazu sagen. Wir wissen noch nicht genügend über den Hintergrund dieses Attentäters, ob das einer war, der nur im Internet unterwegs war, und im Internet war er ganz bestimmt, oder ob das auch jemand war, der tatsächlich von Angesicht zu Angesicht sich organisiert hat im rechtsextremen Milieu in Sachsen-Anhalt oder in Sachsen, wo er herkam. Das wissen wir momentan noch nicht, aber natürlich wäre es schon sehr besorgniserregend, wenn es da tatsächlich Kontakte auch über das Internet hinaus in die rechtsextreme Szene vor Ort gegeben hätte.
Die Frage ist ja, Herr Neumann, kann man auch solche mutmaßlichen Einzeltaten wie die jetzt von Halle überhaupt verhindern?
Man kann sie sicher nicht insofern verhindern, als wenn es Einzeltäter sind, die tatsächlich vor der Tat nicht kommunizieren, die nichts über ihre Tat bekannt geben, dann ist das für die Polizei schwer zu verhindern, weil es keine Kommunikation und keine Verbindung gibt, die man abfangen kann. Aber wir wissen aus empirischen Studien, dass selbst viele, über 60% der sogenannten Einzeltäter, der sogenannten einsamen Wölfe, wie sie manchmal beschrieben werden, vor der Tat ihre Tat kommunizieren. Das heißt, sie teilen das mit im Internet, sie reden darüber mit Freunden oder mit Bekannten, und diese Signale früher zu erkennen, früher abzufangen, sie ernst zu nehmen und dementsprechend zu handeln, ich glaube, das muss besser werden bei den Sicherheitsbehörden und auch in der Gesellschaft.
Nun hat ja der Zentralrat der Juden auch die Polizei direkt kritisiert. Er hat gesagt, die Synagogen seien nur unzureichend geschützt gewesen, und das ausgerechnet am Feiertag Yom Kippur. Hat der Zentralrat recht?
Also das kann ich schlecht beurteilen, weil ich natürlich die genaue Sicherheitslage bei der Synagoge in Halle nicht kannte. Hat mich schon ehrlich gesagt überrascht, so wie es jetzt aussieht, dass da keine Polizei, keine Sicherheit existiert hat. Ich glaube schon, dass sich das möglicherweise ändern muss, wenn es sich so herausstellt. Aber man muss auch dazu sagen, dass natürlich dieser Anschlag, so schrecklich er ist, auch in gewissem Sinne schiefgegangen ist. Denn der Attentäter konnte eben nicht in die Synagoge hinein. Und wenn man sich das Video anschaut, das wirklich schreckliche Video, das er geschossen hat, dann sieht man, dass er daran verzweifelt ist, dass er in diese Synagoge nicht hineingekommen ist und dass die Opfer, die er letztlich dann erschossen hat, dass das quasi Leute waren, die er mitgenommen hat, weil er sein eigentliches Ziel, nämlich in die Synagoge reinzukommen, nicht erreicht hat.
Das sagt der Sicherheitsexperte Peter Neumann, er lehrt am Londoner King's College. Herr Neumann, vielen Dank für Ihre Zeit heute Abend.
Dankeschön.
Und zu einem anderen Thema. Es war ein Angriff mit Ansage. Heute hat die türkische Offensive gegen die Kurden im Nordosten Syriens begonnen, nachdem US-Präsident Donald Trump der Türkei zuvor mehr oder weniger grünes Licht für die Aktion erteilt hatte, durch den Abzug nämlich der amerikanischen Soldaten aus der Region. Umso erstaunlicher hat Trump jetzt die türkischen Angriffe auf kurdische Stellungen kritisiert, was wohl mit innenpolitischen Gründen zu erklären ist. Inzwischen hat die Türkei aber auch die Bodenoffensive gestartet. Aus Istanbul berichtet Karin Sens.
Die großen türkischen Fernsehsender sind live dabei, als es losgeht. Die Sprecherin verkündet, die Operation hat offiziell begonnen. Dann verweist sie auf Erdogans Erklärung auf Twitter. Operation Friedensquelle hat er die Offensive genannt. Ziel sei, an der Südgrenze der Türkei den Terrorkorridor zu zerschlagen und die Region zu befrieden, twittert er. Dazu gibt es ein Foto, das ihn an seinem Schreibtisch zeigt, im dunklen Anzug mit Krawatte vor einem Bildschirm. Später wird ein Telefonat mit Verteidigungsminister Hulusi Akar veröffentlicht. Der erklärt Erdogan, man habe alle Vorkehrungen getroffen, dass keine Zivilisten, historischen Bauten oder religiöse Einrichtungen getroffen würden. Erdogan bedankt sich.
Unsere türkischen Streitkräfte werden gemeinsam mit der syrischen Nationalarmee im Norden Syriens gegen die Terrororganisationen PKK-YPG und IS einen großen Erfolg verzeichnen. Es handelt sich um einen Schritt für die Heimkehr syrischer Flüchtlinge in der Türkei und syrischer Binnenflüchtlinge.
Von der südosttürkischen Stadt Diyarbakir seien F-16-Kampfflugzeuge gestartet. Von der Grenzstadt Akçakale aus habe es Haubitzenbeschuss gegeben. In der syrischen Grenzstadt Ras al Ain wird von schweren Explosionen berichtet. In der Region seien Munitionslager und Stellungen der Kurdenmiliz YPG getroffen, sagt ein Vertreter der türkischen Sicherheitskräfte. Angeblich würden sich kaum Zivilisten dort aufhalten, aber Kämpfer. Krankenhäuser würden sich vorbereiten. Auf manchen Dächern seien Scharfschützen zu sehen, schildern Einwohner. Nach Angaben der kurdischen Seite gibt es zivile Opfer. Es ist die dritte Offensive der Türkei in Nordsyrien. Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu erklärt,
wie schon während der Operation Olivenzweig und der Operation Euphratschild haben wir den UN-Generalsekretär mit einem Brief über unsere Operation unterrichtet. Der Brief enthält eine Erklärung darüber, wie die ganze Lage in der Region entstanden ist und wie die Terrororganisation dort zu einer Bedrohung geworden ist. Der Brief unterstreicht auch unser internationales Recht auf die Offensive.
Das sehen nicht alle so. Unter anderem hat EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker gefordert, die Türkei soll ihren Einmarsch sofort stoppen. Der deutsche Außenminister Heiko Maas warnt vor einer humanitären Katastrophe. Çavuşoğlu will mit ihm telefonieren. Mit seinem iranischen und russischen Kollegen habe er bereits gesprochen. Syrien verurteilt die Offensive. Es ist die größte seit über 40 Jahren. Knapp 500 Kilometer lang und 30 Kilometer tief ist der Streifen, in dem sie die Sicherheitszone einrichten will. Der Militärstratege Hakan Akbas im türkischen Fernsehen.
Für die Türkei ein sehr historischer Tag. Insbesondere in den letzten zwei Jahren zeichnete sich die Einrichtung einer Sicherheitszone als eines der wichtigsten geostrategischen Ziele für die Türkei im Nahen Osten ab. Ein sehr bedeutender Schritt.
Auch die größte türkische Oppositionspartei CHP steht hinter der Militäraktion. Der neue, populäre Istanbuler Bürgermeister Ekrem İmamoğlu schreibt auf Twitter, er bete für die Soldaten.
Karin Sens über die türkische Offensive in Nordsyrien und über die Reaktionen von EU und NATO berichtet Astrid Korall.
Diese militärischen Aktionen werden zu keinem guten Ergebnis führen. Das sagt EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker mit Blick auf die türkische Militäroffensive in Nordsyrien. Und er forderte Ankara eindrücklich dazu auf, den Einsatz sofort zu beenden. Die EU-Staaten schlossen sich dieser Linie wenig später an. Chefdiplomatin Federica Mogherini verschickte eine gemeinsame Erklärung. Darin heißt es, erneute bewaffnete Auseinandersetzungen im Nordosten Syriens würden die Stabilität in der ganzen Region weiter untergraben, das Leiden der Zivilisten verschlimmern und zusätzliche Vertreibungen provozieren. Außerdem gefährde die Türkei mit ihrem Vorgehen die Erfolge der internationalen Koalition, die gegen die Terrormiliz Islamischer Staat vorgeht. Ebenso ablehnend steht die EU der Einrichtung einer sogenannten Sicherheitszone in Nordsyrien gegenüber. Dort sollen nach den Plänen Ankaras syrische Flüchtlinge angesiedelt werden, die derzeit unter anderem noch in der Türkei leben. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg warnte die Türkei vor einer weiteren Eskalation des Syrien-Konflikts und rief sie dazu auf, zurückhaltend zu agieren. Sie müsse sicherstellen, dass jede Aktion in Nordsyrien verhältnismäßig und maßvoll sei, erklärte Stoltenberg. Übermorgen will er den türkischen Präsidenten Erdogan in Istanbul treffen und mit ihm über die Lage reden.
Der Bericht von Astrid Korall. Die Bundesregierung macht ernst mit dem Klimaschutz. Heute hat sie ihr umfangreiches Maßnahmenpaket auf den Weg gebracht, mit dem Deutschland dann seine Klimaziele 2030 wieder einhalten will. Kritiker sagen jedoch, das alles reiche nicht aus, sei viel zu zaghaft und mutlos. Aus Berlin, Theo Gies.
Für die Bundesumweltministerin sind das Klimagesetz und das Klimaprogramm eine Wegmarke. Entsprechend stolz war Svenja Schulze. Bisher sei beim Klimaschutz viel zu oft und viel zu lange gebremst und verzögert worden.
Das alles wird sich so nicht mehr wiederholen. Ab jetzt sind alle Ministerien Klimaschutzministerien. Die Zeit, wo die Umweltministerin bitte, bitte gesagt hat und den anderen ständig auf die Füße treten musste, diese Zeit ist jetzt endgültig vorbei.
Das Klimaschutzgesetz regelt, wie das übergeordnete Ziel, den deutschen CO2-Ausstoß bis 2030 um 55% zu senken, auf die einzelnen Bereiche, vom Verkehr über die Land- und Energiewirtschaft bis hin zum Gebäudesektor, heruntergebrochen wird. Jeder Sektor muss liefern und seinen CO2-Ausstoß zwischen 2020 und 2030 in fest vorgegebenen Jahresschritten verringern. Werden die Reduktionsziele verpasst, muss das zuständige Ministerium binnen 3 Monaten ein Sofortprogramm vorlegen, um seinen Sektor wieder auf den Pfad der Tugend zurückzubringen. Und diese Pflicht zum Nachsteuern gilt künftig für alle Bereiche, so Umweltministerin Schulze.
Auch für den CO2-Preis. Es gilt für das komplette Paket, es gilt für die komplette Bundesregierung, es gilt für alle Bereiche, für alle Sektoren. Egal, wo wir sozusagen Verfehlungen haben, wir werden nachsteuern müssen, weil das Gesamtziel, was wir an CO2 reduzieren müssen, das Gesamtziel bleibt ja.
Was auch bleibt, ist die Kritik aus Opposition und Verbänden. Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter nannte die Pläne unwirksam, unkonkret und unsozial. Der Bund für Umwelt- und Naturschutz sprach von einem Sammelsurium an Maßnahmen, das lediglich 1/3 dessen bringe, was bis 2030 nötig sei. Das Sammelsurium findet sich im Klimaschutzprogramm. CO2 erhält mit anfangs 10 Euro je Tonne einen Preis. Dies verteuert Benzin und Diesel zu Beginn um 3 Cent je Liter. 2025 sollen es etwa 10 Cent mehr sein. Im Gegenzug werden die Pendlerpauschale erhöht und Strom durch eine leichte Senkung der EEG-Umlage billiger. Für die Gebäudesanierung wird ein Förderprogramm aufgelegt. Hinzu kommt eine Abwrackprämie für alte Ölheizungen. Fernreisen mit der Bahn werden billiger, Billigflüge dagegen teurer. Massiv ausgebaut werden die erneuerbaren Energien, heißt konkret mehr Windstrom an Land und auf See und auch mehr Photovoltaikanlagen. Angesichts dieser langen Liste und der Verbindlichkeit der Sektorziele wies Umweltministerin Schulze auch den Vorwurf zurück, das Klimapaket sei verwässert worden, etwa durch die Formulierung, dass Deutschland das Ziel, bis 2050 CO2-neutral zu werden, nur noch verfolge, statt es erreichen zu wollen. Schulze, selbst Germanistin, ließ sich auf solche Wortspiele nicht ein.
Was das anders heißen soll, als dass wir 2050 treibhausgasneutral werden, erschließt sich mir nicht. Das ist das erklärte Ziel dieser Bundesregierung. Und wir verankern es in einem Gesetz. Zeigen Sie mir ein anderes Land, eins nur, was das bisher so gemacht hat. Kein einziges.
Auch politisch könnte das Klimapaket die Koalition stabilisieren. Schließlich macht die SPD ihren Verbleib in der Koalition vom Inhalt des Klimapakets abhängig. Und da sieht Schulze jetzt keinen Grund mehr, die Koalition deshalb zu verlassen. Im Gegenteil.
Ja, ich finde, mit dem Klimaschutzgesetz, wenn das jetzt durch den Bundestag geht, können wir mit gutem Gewissen sagen, dass wir hier was erreicht haben.
Die Umweltministerin im Beitrag von Theo Gehrs war das. Und kurz vor der Sendung habe ich mit dem Klimaforscher Manfred Fischedick vom Wuppertaler Institut für Klima, Umwelt und Energie gesprochen und ihn zunächst gefragt, wie er das Klimaschutzgesetz bewertet.
Naja, was in der Tat positiv ist, dass im Grunde alle Ministerien jetzt eine ureigene Verantwortung haben, zum Klimaschutz beizutragen. Es sind ja für die Sektoren spezifische jährliche Minderungsziele festgeschrieben worden. Und damit haben sie natürlich eine Verantwortung, diese auch zu erreichen. Und deswegen ist das, glaube ich, schon ein guter Tag für den Klimaschutz. Das Klimaschutz ist nicht nur ein Thema für das Bundesumweltministerium, sondern für alle Ministerien und alle gemeinsam jetzt dafür sorgen müssen, dass die Ziele im nächsten Jahr noch umgesetzt werden.
Nun gab es ja, Herr Fischedick, so ein bisschen Aufregung darüber, dass die Ministerien jetzt untereinander ihre Ziele verrechnen können. Das klingt doch aber eigentlich relativ nachvollziehbar.
Ja, das ist auch so. Wir reden ja über einen langfristigen Prozess des Klimaschutzes, den wir alle ja nicht ganz genau bis auf die Kommastelle voraussehen können. Insofern macht es schon Sinn, wenn man eine gewisse Dynamik in das System mit einbezieht. Und das ist jetzt ja auch gemacht worden. Wichtig ist am Ende des Tages, dass das Gesamtziel steht, dass am Gesamtziel für 2030 und vor allen Dingen dann auch für 2050 nicht gedreht wird und dass jeder seinen Beitrag leistet. Und es hat untereinander gute Gründe gibt, die Emissionsminderungsbeiträge zu verschieben, dann ist das durchaus in Ordnung, wenn insgesamt, wie gesagt, der Pfad stimmt und die Zielrichtung auch eingehalten wird.
Sie klingen ja doch erstaunlich positiv. Dann gibt es ja viele Kritiker, die sagen, mit den Maßnahmen, was da jetzt auf den Weg gebracht werden soll, werden die Klimaziele bis 2030 überhaupt nicht erreicht.
Ja, das eine ist ja das Gesetz. Und das Gesetz ist, glaube ich, gut. Das bringt tatsächlich jetzt eine Möglichkeit, die Sektoren und damit die Ministerien in die Pflicht zu nehmen. Es bringt Überprüfungsmechanismen. Es bringt Sicherheit jetzt für die Bundespolitik, aber natürlich dann auch indirekt für Unternehmen und Konsumenten. Das ist erstmal gut. Und die zweite Ebene ist natürlich tatsächlich das Klimaschutzprogramm. Und das sehe ich durchaus auch sehr, sehr kritisch. Hier sind viele Maßnahmen beschlossen worden, die für sich allein genommen durchaus sinnvoll sind. Nur in Summe werden sie nicht zu dem führen, was das Gesetz eigentlich vorschreibt, nämlich eine Minderung der Treibhausgasemissionen um 55% bis 2030. Das wird nicht reichen, da wird man nachsteuern müssen. Auch der CO2-Preis, der jetzt ja neu reingenommen wurde in die Klimaschutzmaßnahmen, der ist zwar von der Architektur her richtig, aber natürlich von der Höhe her wird er keine Lenkungswirkung haben. Also hier haben wir ein Maßnahmenpaket, was umgesetzt worden ist, was sicherlich deutlich nachgebessert werden muss, um auch nur ansatzweise in Richtung der Zielsetzung zu kommen.
Bei der Industrie, Herr Fischer, die klingt das ganz anders. Die sagt nämlich, der Verband, der Zuständige, der BDI, Bürger und Unternehmen würden über Gebühr belastet und das ganze Paket sei viel zu wenig aufeinander abgestimmt. Was sagen Sie zu dieser Kritik?
Nee, die Bürger, wo werden die Bürger belastet? Ich meine, dieses Programm ist ja so aufgestellt, dass es so ein bisschen nach Zuckerbrot und Peitsche ausgerichtet ist. Also nehmen wir mal den Gebäudebereich, dann gibt es auf der einen Seite natürlich harte Maßnahmen, wie ein Verbot beispielsweise von neuen Ölheizungen ab dem Jahr 2026, auf der anderen Seite aber auch ein Förderprogramm, was hilft, den Menschen die Gelegenheit zu schaffen, in ein neues Heizungssystem, in die Isolierung ihrer Gebäude zu investieren, beides ineinander greift, dann sehe ich nicht wirklich eine Belastung der Bürger und Bürgerinnen. Und erst recht nicht im Verkehrsbereich, wo meines Erachtens sehr deutlich nachgebessert werden muss. Hier führt es zum Teil sogar zu einer Entlastung der Bürger und Bürgerinnen. Und auf der einen Seite werden sie einen niedrigen CO2-Preis haben, der kaum Lenkungswirkung entfaltet. Auf der anderen Seite aber eine Pendlerpauschale erhöht werden soll, die tatsächlich dem einen oder anderen Pendler mehr Geld im Portemonnaie verschafft. Also hier ist es eigentlich genau umgekehrt. Und das kann eigentlich auch nicht Zielsetzung sein, sondern hier muss nachgesteuert werden. Und am Ende des Tages gibt es sicher eine Möglichkeit, das Ganze so sozialverträglich auszugestalten, dass kein Bürger, kein Konsument über Gebühr belastet wird.
Trotzdem hätte man das Ganze ja auch anders machen können. Die Schweiz ist ja hier ein Vorbild, dass man eben das dann pauschal wieder an die Bürger die Einnahmen zurückgibt. Wäre das am Ende der bessere, der einfachere Weg gewesen?
Ja, ich bin auch ziemlicher Fan von dem Schweizer Modell, weil die ja im Grunde drei Dinge richtig machen. Auf der einen Seite führen sie einen CO2-Preis, leider nur im Gebäudebereich, noch nicht im Verkehrsbereich, aber immerhin im Gebäudebereich, der eine signifikante Größenordnung hat. Der liegt deutlich über 100 Euro pro Tonne CO2 ist also dadurch spürbar und führt zu einer Lenkungswirkung, führt zu Verhaltensveränderungen. Und die Schweiz gibt aber das eingenommene Geld wieder zurück. Auf der einen Seite geht ein Teil des Geldes in Förderprogramme. Das macht die Bundesregierung jetzt ja auch, das ist richtig. Und der zweite Teil geht aber in eine Pro-Kopf-Vergütung, also quasi eine Pro-Kopf-Belastung der Schweizer Bürger und Bürgerinnen. Und das hätte ich auch für sinnvoll erachtet, anstatt jetzt minimal den Strompreis zu verringern. Die Pro-Kopf-Pauschale in der Schweiz ist sicherlich ein gutes Vorbild. Und insofern finde ich schade, dass man diesem guten Vorbild nicht gefolgt ist.
Herr Fischtig, noch eine letzte Frage. Sie sagen, das Ganze müsste jetzt noch nachgeschärft werden. Auf der anderen Seite liegen ja viele Einzelpunkte noch gar nicht in Gesetzestexte gegossen. Ist da die Gefahr am Ende nicht viel größer, dass eben einzelne Punkte doch verwässert oder im parlamentarischen Prozess dann doch zerrieben werden?
Ja, die Gefahr besteht natürlich. Auf der anderen Seite, durch das Gesetz ist natürlich der Druck im Kessel, jetzt wirklich zu liefern, größer geworden. Man hat klare Jahresscheiben vereinbart, die man nachhalten kann, wo man nachher genau sehen kann, welcher Sektor hat welchen Beitrag nicht erzielt. Und das führt natürlich zum Handlungsdruck. Es ist ja auch vorgegeben worden, dass wenn ein Sektor die Ziele nicht erreicht, dass dann ein Sofortprogramm aufgelegt werden muss. Also der Druck ist schon größer als vor der Gesetzesverabschiedung. Insofern ist das schon der richtige Schritt. Was ich tatsächlich bemängel, ist im Grunde, dass im Wesentlichen mit beiden Paketen jetzt sehr stark aufs Jahr 2030 geschaut wird. Die richtig große Herausforderung kommt aber dann von 2030 bis 2050, wirklich den Weg in Richtung Treibhausgasneutralität zu gehen. Und da findet sich weder im Gesetz noch im Klimaschutzprogramm, finden sich dort richtige Impulse oder hinreichende Impulse, um jetzt diesen Weg vorzubereiten. Also auch da ist dringend noch nachzuholen.
Sagt der Klimaforscher Manfred Fischedick vom Wuppertaler Institut für Klima, Umwelt und Energie. Gleich 23.36 Uhr wird es und jetzt weitere Themen in Kurzform. Für die Ehefrau des zurückgetretenen FPÖ-Chefs Heinz-Christian Strache, Philippa Strache, ist der Weg ins Parlament jetzt doch frei. Zdravan Govedarica.
Die FPÖ ist mit dem Vorhaben gescheitert, Philippa Strache, der Ehefrau von Ex-Parteichef Heinz-Christian Strache, kein Parlamentsmandat zu geben. Die Partei hatte am Montag entschieden, dass ein anderer FPÖ-Politiker auf sein Direktmandat verzichten und stattdessen als Zweitplatzierter über die Landesliste ins Parlament einziehen soll. Die auf der Landesliste drittplatzierte Strache hätte damit nicht nachrücken können und wäre leer ausgegangen. Dieses Verfahren war nicht rechtens, entschied nun die Landeswahlbehörde in Wien. Der vor Strache gereihte FPÖ-Politiker muss sein Direktmandat annehmen. Philippa Strache ist damit fix im Parlament. In die FPÖ-Fraktion wird sie jedoch nicht aufgenommen, teilte die Parteiführung kurz nach der Entscheidung der Landeswahlbehörde mit. Der Grund seien laufende Ermittlungen in der sogenannten Spesenkausa. Heinz-Christian Strache wird vorgeworfen, dass er Spesen falsch abgerechnet und damit Parteigelder veruntreut haben soll. Auch Philippa Strache soll davon profitiert haben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt, die Familie Strache weist die Vorwürfe bislang vehement von sich. Ob Philippa Strache das nun sichere Parlamentsmandat annimmt, ist noch unklar. Die 32-Jährige hat sich dazu noch nicht geäußert.
Der diesjährige Nobelpreis für Chemie geht an Batterieforscher Carsten Schmister.
Der Preis geht an drei Wissenschaftler für ihre Beiträge zur Entwicklung von Lithium-Ionen-Batterien. An den 1922 als Kind amerikanischer Eltern in Jena geborenen John B. Goodenough, der nach Angaben der Schwedischen Akademie der Wissenschaften damit auch der bisher älteste jemals mit einem Nobelpreis ausgezeichnete Forscher ist. Er teilt sich den Preis mit dem in Großbritannien geborenen Stanley Whittingham und dem Japaner Akira Yoshino. Die drei hätten eine immer wieder aufladbare Welt geschaffen, heißt es in der Begründung der diesjährigen Preisvergabe. Die leichten und leistungsstarken Batterien würden inzwischen überall eingesetzt. In Handys, Laptops oder Elektroautos. Sie könnten dazu große Mengen Sonnen- und Windenergie speichern und machten damit eine Gesellschaft ohne Nutzung fossiler Brennstoffe möglich. Die Nobelpreise sind mit je 9 Millionen Kronen dotiert, umgerechnet etwa 830.000 Euro. Die Preisträger für Medizin und Physik stehen bereits fest. Morgen werden die Träger der Literaturnobelpreise für 2018 und 2019 bekannt gegeben. Am Freitag wird der Friedensnobelpreis verkündet. Montag ist abschließend der Wirtschaftspreis an der Reihe. Die feierliche Preisverleihung ist dann wie immer am 10. Dezember, dem Todestag des Stifters Alfred Nobel in Stockholm und im Fall des Friedenspreises am selben Tag in der norwegischen Hauptstadt Oslo.
Lufthansa führt die Gesichtserkennung für das Boarding am New Yorker Flughafen ein. Peter Mücke.
Mit dem neuen System ist es möglich, ohne Bordkarte und Ausweisdokument ins Flugzeug zu steigen. Am Gate wird automatisch ein Foto des Passagiers gemacht und dann mit der Datenbank der US-amerikanischen Zoll- und Einreisebehörde abgeglichen. Das Ganze soll nur wenige Sekunden dauern und eine 99-prozentige Trefferquote haben. Die Teilnahme am sogenannten Biometric Self-Boarding ist freiwillig. Es ist also auch weiterhin möglich, wie bisher mit Bordkarte und Ausweis ins Flugzeug zu kommen. Mit dem System soll der Boarding-Vorgang deutlich beschleunigt werden. Im vergangenen Jahr hatte Lufthansa das Biometric Self-Boarding in Los Angeles eingeführt und es damit geschafft, 350 Passagiere eines Airbus A380 in der Rekordzeit von 20 Minuten zu boarden. Lufthansa bietet das System auch an den US-Flughäfen in Orlando und Miami an. In New York betreibt bereits der US-Billigflieger JetBlue ein automatisches Boarding am Flughafen JFK.
Und fehlt noch die Tageszusammenfassung von der Frankfurter Börse, heute mit Claudia Werle.
Manchmal genügt ein kleiner Hoffnungsschimmer und die Aktienkurse steigen. Das war heute der Fall. Es geht um die Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China. Die beiden größten Volkswirtschaften der Welt überziehen sich seit Monaten gegenseitig mit Strafzöllen. Die Folgen davon haben mittlerweile Auswirkungen auf die gesamte globale Wirtschaft. Die USA und China wollen sich nun wieder an einen Tisch setzen. Sie wollen nach Lösungen suchen. Im Vorfeld haben sich die Chinesen bereit erklärt, Sojabohnen und andere Agrarprodukte in großem Stile aus den USA zu beziehen. Die Chinesen kommen den Amerikanern also ein Stück weit entgegen und das, obwohl die Amerikaner zuletzt weitere Technologiefirmen auf eine schwarze Liste gesetzt haben. Das weckt Hoffnungen. Hoffnungen nämlich, dass es bei den Handelsstreitigkeiten doch noch zu einer Einigung kommen könnte, was sich wiederum positiv auf die Konjunkturentwicklung auswirken dürfte. Der DAX, den ganzen Tag im Plus, steht zu Handelsschluss 1% höher bei 12.094 Punkten. Die Kursgewinne gehen quer durch alle Branchen. Aktien des Sportartikelherstellers Adidas sind gefragt, ebenso die Papiere von SAP und von den großen Autoherstellern und Zulieferern. Weniger gute Nachrichten gab es heute für die Mitarbeiter von ThyssenKrupp. Die neue Chefin Martina Merz hat die Belegschaft nämlich auf harte Einschnitte eingeschworen. ThyssenKrupp hat Probleme, der geplante Konzernumbau läuft nicht so, wie erhofft. In einigen Bereichen wird es nun einen signifikanten Stellenabbau geben. Sparten sollen zur Disposition stehen. Das sind Nachrichten, die, so schmerzlich sie für die betroffenen Mitarbeiter sind, an der Börse oft für steigende Kurse sorgen. Heute warten Anleger erst einmal ab.
Der Börsenbericht war das mit Claudia Werle. 23.41 Uhr ist es. Sie hören die Sendung, das war der Tag im Deutschlandfunk. Es sind ungemütliche Zeiten für den Verkehrsminister. Da ist die drohende millionenschwere Vertragsstrafe wegen der abgesagten Mauteinführung. Und da ist die persönliche Verantwortung von Andreas Scheuer, der angesichts von terminlichen Ungereimtheiten immer stärker in Bedrängnis gerät. Nadine Lindner hat die Einzelheiten.
Hat Andreas Scheuer den Bundestag belogen? Diese heikle Frage steht derzeit im Raum und wird, je nach Perspektive, sehr unterschiedlich beantwortet. Ein Sprecher des Verkehrsministeriums wies am Mittag in Berlin den Vorwurf der Vertuschung zurück und betonte, wie transparent die Aufarbeitung der Maut sei.
Wir haben auf alle parlamentarischen Anfragen, die zu diesem Thema gestellt wurden, geantwortet. Die meisten davon finden Sie tatsächlich auch bei uns auf der Webseite. Der Minister stand den Abgeordneten persönlich Rede und Antwort in der 140. Sitzung des Bundestages. Und Sie finden zahlreiche weitere Informationen bei uns auf der Website.
Regierungssprecher Steffen Seibert bekräftigte zudem die Unterstützung der Kanzlerin für Scheuer.
Natürlich ist das eine sehr enge und wichtige Zusammenarbeit mit dem Verkehrsminister.
Die Süddeutsche Zeitung hatte heute zuerst darüber berichtet, dass Andreas Scheuer auf Anfrage der Grünen mehrere bislang unbekannte Treffen mit den Mautbetreibern Kapsch und Eventim einräumen musste. Die Treffen haben, so geht es aus der Antwort des Ministeriums an die Grünen hervor, zwischen dem 3. Oktober 2018 und dem 19. Juni 2019 stattgefunden. Das sind mehr Treffen, als Andreas Scheuer gegenüber dem Bundestag bisher erwähnte, so sehen es die Grünen und bezichtigen ihn der Lüge. Scheuer hingegen sagt, er habe immer transparent Auskunft gegeben. Von einigen Treffen von Scheuer und den Mautbetreibern existieren weder vorbereitende noch nachbereitende Vermerke. Die Protokollregeln würden von Fall zu Fall entschieden, so das Verkehrsministerium auf Nachfrage heute. In einer Mail schreibt das Verkehrsministerium am Abend, nicht alle der fraglichen Gespräche hätten wirklich zur Entscheidungsfindung bei der Maut beigetragen, sie seien deshalb nicht dokumentationspflichtig. Doch genau diese fehlende Dokumentation erregt den Unmut der Opposition. Das ist hochgradig irritierend, findet Oliver Luksic, Sprecher für Verkehrspolitik der FDP im Bundestag.
Es ist vergaberechtlich notwendig, solche Gespräche zu dokumentieren Und der Minister hat ja immer von der vollen Transparenz gesprochen, aber hier verheimlicht er dem Deutschen Bundestag relevante Informationen.
Luxe spricht von einem Katz-und-Maus-Spiel des Verkehrsministers mit dem Parlament und bekräftigte seine Forderung nach einem Untersuchungsausschuss, der die Mordverträge untersuchen soll. Der Zeitplan dafür steht, ab dem 14. Oktober geht es los.
In der nächsten Sitzungswoche wird es einen Beschluss der drei Fraktionen geben.
FDP, Grüne und Linke werden den Untersuchungsausschuss gemeinsam angehen. Stefan Kühn, Verkehrspolitiker der Grünen, sagte heute im Deutschlandfunk zum Nutzen eines Untersuchungsausschusses.
Also in dem Untersuchungsausschuss wird unter Eid ausgesagt. Und ich gehe davon aus, dass allen, die dort als Zeugen vernommen werden, das klar ist, welche Rechtsfolgen Falschaussagen haben. Und insofern gehe ich davon aus, dass wir entsprechende Aussagen bekommen, die der Wahrheit entsprechen.
Der Linke, Finanz- und Verkehrspolitiker Jörg Cézanne, findet, dass Scheuer seinen Posten räumen muss. Er ist persönlich von Scheuer enttäuscht.
Dadurch, dass es für diese Gespräche auch keine Vermerke gibt, was außerordentlich ungewöhnlich ist, dass ein vom Minister angesetzter Gesprächstermin weder vor noch nachbereitet wird, das gibt's im Ministerium nicht.
Druck kommt mittlerweile auch vom Koalitionspartner SPD. Der SPD-Verkehrsexperte Martin Burkhardt erwartet angesichts der Vorwürfe gegen Verkehrsminister Scheuer einen Untersuchungsausschuss wegen des Morddebakels. Ein Geschmäckle habe das Ganze schon, so Burkhardt. Die AfD hat sich noch nicht zu diesem Thema geäußert. Der Europäische Gerichtshof hatte im Juni die Pkw-Maut für nicht europarechtskonform erklärt. Für das gescheiterte CSU-Projekt wurden bis Juni 2019 bereits 53 Millionen Euro ausgegeben. Hinzu könnten mehrere hundert Millionen Euro Schadensersatzforderungen der Betreiberfirmen kommen. Das Thema könnte also noch ungemütlich für den Verkehrsminister werden.
Der Verkehrsminister Andreas Scheuer gerät wegen des Mautdesasters immer stärker unter Druck. Aus Berlin waren das Informationen von Nadine Lindner. Die Stadt Leipzig hat heute an die friedliche Revolution in der DDR vor 30 Jahren erinnert. Am 9. Oktober 1989 hatten mindestens 70.000 Menschen in der Messestadt gegen das SED-Regime demonstriert. Der Tag gilt somit auch als Schlüsselmoment für den Fall der Mauer, der dann auch vom Bundespräsidenten heute bei den Feierlichkeiten in Leipzig ausgiebig gewürdigt worden ist. Von dort berichtet Alexandra Gerlach.
Es ist der Tag der großen Emotionen für die, die 1989 mit dabei waren, in Leipzig auf dem Ring.
Das wurde dann am Bahnhof, ist es einem noch mal kalt, den Rücken runtergelaufen, weil man dort die Polizei gesehen hat mit ihren Schilden und an der runden Ecke unten bei der Stasi natürlich auch. Aber da waren die ganzen Stufen schon mit Lichtern vollgestellt und das ganze Gebäude war dunkel. Da ging es dann wieder.
Wir kamen von der reformierten Kirche am Ring und sind durch die Stadt gelaufen, hier dann damals über den Karl-Marx-Platz und über den ganzen Ring wieder zurück.
Wie war das vom Gefühl her damals?
Jetzt schon wieder eine Gänsehaut. Das werde ich nie in meinem Leben vergessen.
Vor 30 Jahren begann die bis dahin größte Montagsdemonstration in der DDR, direkt im Anschluss an das Friedensgebet in der Leipziger Nikolaikirche. Die Kulisse damals war bedrohlich, die Stadt voller Sicherheitskräfte. Die Nikolaikirche war seit dem Mittag zur Hälfte mit Mitarbeitern der Staatssicherheit gefüllt. Ulrich Stötzner erinnert sich.
Und ich hatte hier Türdienst in Nikolai. Wir haben da drinnen mit einer wahnsinnigen Spannung gesessen. Und wir wurden im Betrieb mittags noch mal verwarnt, nicht in die Stadt zu gehen. Es war ja alles vorbereitet, wie wir im Nachhinein wissen.
Auch an diesem 30. Jahrestag der friedlichen Revolution lud die Nikolaikirche zu einem Friedensgebet. Es kamen viel mehr Menschen, als die Kirche fassen konnte. Und so waren mehrere tausend andächtig im Nikolaihof versammelt, um sich gemeinsam zu erinnern und den 9. Oktober zu würdigen.
Also für mich ist es nach wie vor ein Wunder, was damals passiert ist.
Ja, schon Erinnerungen an die Situation damals, an die kritische Situation auch. Und das, was uns jetzt in den 30 Jahren noch geschenkt worden ist. Zu reisen, Länder kennenzulernen, Freunde zu haben aus der ganzen Welt, die man auch besuchen kann.
Große Dankbarkeit und Glück, dass das so ausgegangen ist.
In einem Festakt am Vormittag im Leipziger Gewandhaus hatte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier den 9. Oktober als einen großen Tag der deutschen Geschichte bezeichnet. Steinmeier forderte auch einen Solidarpakt der Wertschätzung für die Leistungen der Ostdeutschen im Zusammenhang mit der friedlichen Revolution und dem nachfolgenden Transformationsprozess im Zuge der deutschen Einheit. Damals gemachte Fehler seien von der Politik zu korrigieren, mahnte der Bundespräsident. Die Feierlichkeiten in Leipzig wurden überschattet von der Bluttat in Halle. Verstärkte Sicherheitsmaßnahmen begleiteten am Abend das Lichterfest auf dem Augustusplatz, wo tausende Menschen sich mit Kerzen versammelten und dann gemeinsam auf den Stadtring zogen, so wie am 9. Oktober 1989.
Das war eine Sache, die wir erlebt haben. Die kann uns keiner nehmen. Das war für unser Leben. Ja.
Die Stadt Leipzig hat heute an die friedliche Revolution in der DDR vor 30 Jahren erinnert. Das war der Bericht von Alexandra Gerlach. Und zum Abschluss gehen wir noch einmal ins Ausland. Erstmals hat jetzt auch der demokratische US-Präsidentschaftsbewerber Joe Biden ein Amtsenthebungsverfahren gegen den US-Präsidenten gefordert. Trump habe sein Amt dafür missbraucht, Hilfe für eine Wiederwahl zu suchen, sagte Biden heute bei einer Wahlkampfveranstaltung. Aber der US-Präsident, der keilt zurück, das Weiße Haus werde beim drohenden Impeachment nicht kooperieren. Aus Washington berichtet Martin Ganselmeier.
Der Zeitplan der Demokraten im Kongress war ehrgeizig. Möglichst bis Weihnachten sollte das Amtsenthebungsverfahren im Repräsentantenhaus abgeschlossen sein. Anfang 2020 hätte dann der Senat entscheiden können, ob der US-Präsident tatsächlich des Amtes enthoben wird. Wegen der republikanischen Mehrheit im Senat sieht es nach jetzigem Stand nicht danach aus. Dennoch hätten die Demokraten ihre Pflicht getan und könnten sich rechtzeitig vor Beginn der heißen Wahlkampfphase wieder anderen Themen widmen. Doch diesem Zeitplan will US-Präsident Trump nicht folgen. Er will das Verfahren möglichst bis zur Wahl im November hinauszögern. Deshalb geht Trump erneut auf Konfrontationskurs. In einem Schreiben an das Repräsentantenhaus verweigerte das Weiße Haus die Zusammenarbeit mit dem Kongress. Weder werden angeforderte Unterlagen bereitgestellt, noch dürfen vorgeladene Regierungsmitarbeiter im Kongress aussagen. Begründung: Das Verfahren entbehre jeder Grundlage, weil die Abgeordneten noch nicht über die Einleitung eines offiziellen Amtsenthebungsverfahrens abgestimmt haben. Für Trump ist die Ukraine-Affäre ohnehin nur eine Fortsetzung der Hexenjagd gegen ihn. Es ist alles Schwindel, sagte er, ein politischer Schwindel. Die Sprecherin des Repräsentantenhauses, die Demokratin Nancy Pelosi, verurteilte diese Blockadepolitik. Der Brief aus dem Weißen Haus sei nur der letzte Versuch, Trumps Verrat an der Demokratie zu vertuschen. Pelosi warnte Trump, die Verweigerungshaltung des Präsidenten sei ein weiterer Beleg für Justizbehinderung. Der Präsident muss zur Verantwortung gezogen werden, betonte Pelosi. Niemand steht über dem Gesetz.
The president must be held accountable. No one is above the law.
Was aber tun, wenn sich Exekutive und Legislative streiten und eine Verfassungskrise droht? Normalerweise landen solche Konflikte früher oder später vor dem obersten Gerichtshof. Die Demokraten im Repräsentantenhaus könnten ihr Recht auf Unterlagen und Zeugenaussagen vor Gericht einklagen. Und nach Einschätzung von Michael Gerhardt, Juraprofessor an der University of North Carolina, gibt die Verfassung den Kongressabgeordneten Recht. Die Verfassung sagt eindeutig, das Repräsentantenhaus hat die alleinige Macht, ein Amtsenthebungsverfahren einzuleiten. Wie das Repräsentantenhaus dabei vorgeht, das entscheiden die Abgeordneten und nicht der Präsident. Das Dilemma der Demokraten: Die Mühlen der Justiz mahlen langsam. Bis die Gerichte entschieden haben, könnte Trump das drohende Amtsenthebungsverfahren hinauszögern, möglicherweise bis kurz vor oder gar bis nach der Präsidentschaftswahl. Die zweite Option für Nancy Pelosi: Sie könnte die Voruntersuchungen für beendet erklären und das gesamte Repräsentantenhaus abstimmen lassen, ob ein offizielles Amtsenthebungsverfahren gegen Trump eingeleitet wird. Das Problem dabei: Einige demokratische Abgeordnete aus konservativen Bundesstaaten wollten bewusst die Voruntersuchungen abwarten, weil sie noch unentschlossen sind. Das könnte Trump politisch ausschlachten. Ebenfalls unklar: Was, wenn sich Trump auch nach der offiziellen Einleitung eines Amtsenthebungsverfahrens weigert, Unterlagen und Zeugen bereitzustellen? Die dann drohende Verfassungskrise müsste der oberste Gerichtshof klären. Doch ob das vor der Wahl 2020 gelingt, darf bezweifelt werden. Trump jedenfalls wird alles versuchen, um auf Zeit zu spielen.
Aus Washington war das der Bericht von Martin Ganselmeier. Ja, und fehlt noch der Blick in die Zeitung von morgen. Philipp Hinken hat die Presseschau zusammengestellt und er ist jetzt im Studio.
Der antisemitisch motivierte Angriff in Halle an der Saale mit zwei Toten ist das große Thema in den Kommentarspalten von morgen. Der Hass wächst, schreibt die Badische Zeitung aus Freiburg. Schon seit längerer Zeit klagen Juden vermehrt über Beleidigungen und auch körperliche Angriffe, wenn sie offen eine Kippa auf deutschen Straßen tragen. Es ist schmerzhaft, dass sich fast 75 Jahre nach dem Ende des Naziregimes Juden in unserer Gesellschaft nicht sicher fühlen. Mit der Bluttat von Halle ist jedoch eine neue Stufe des Judenhasses erreicht. Wie traurig, wie brutal, wie dumm beschreibt die Neue Osnabrücker Zeitung die Bluttat und fragt, wie diese überhaupt möglich sein konnte. Fragen richten sich nach solchen Taten an die Sicherheitskräfte. Nachlässigkeiten der vergangenen Jahre haben den Verdacht erweckt, dass bei ihnen manches besser laufen könnte, womöglich gerade in Sachsen und Sachsen-Anhalt. Und eine weitere Frage richtet sich auch an die Gesellschaft. Der Neonazi übertrug seine Taten live im Internet. Es ging ihm also auch um die Selbstdarstellung in digitalen Medien, ein Trend, der ebenfalls Gefahren birgt. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung kommentiert: Wie sehr sich ein neu entfachter Antisemitismus radikalisiert hat, zeigt sich in dem paramilitärischen Aufzug des Täters. So ein Auftreten konnte bislang in das Reich einer verirrten rechtsextremistischen Subkultur verwiesen werden, dass sie sich aus ihren Verstecken traut und aus Worten Taten werden lässt, hat es in der Bundesrepublik noch nicht gegeben. Die Leipziger Volkszeitung ergänzt: In Halle betreibt die identitäre Bewegung mitten in der Stadt ein Haus, jene identitäre Bewegung, die das Bundesamt für Verfassungsschutz im Sommer als eindeutig rechtsextrem eingestuft hat. Die Landesregierung hat die Gefahren von rechts immer wieder relativiert, fatalerweise. Auch die Rheinische Post aus Düsseldorf fordert ein Eingreifen der Politik. Täter zu registrieren, die Täter, so sie die Behörden denn fassen, zu bestrafen und Jahr für Jahr an Gedenktagen ein Nie wieder zu beteuern, das reicht nach Halle nicht mehr. Erst spät hat der Bund und haben einzelne Länder Beauftragte für den gezielten Kampf gegen Antisemitismus eingesetzt. Sie sind jetzt in besonderer Weise gefragt. Die Tageszeitung Taz aus Berlin kommentiert: Ebenso wichtig ist es, schon die Anfänge judenfeindlichen Denkens zu bekämpfen, sei es in der Schule oder im Betrieb. Und dieses antisemitische Denken ist keinesfalls nur auf Neonazis und Islamisten beschränkt und schon gar nicht ist es ein spezielles Problem, das primär Ostdeutschland beträfe. Halle ist nicht überall, doch es hätte eben auch überall geschehen können. Die Nürnberger Nachrichten schreiben: Zu hoffen ist auf rasche Aufklärung der Taten. Zu erleben war bereits nach dem Terror ein Schulterschluss all derer, die eintreten gegen Gewalt, die niemals die Oberhand im Land gewinnen darf. Und wir brauchen mehr denn je Solidarität und Nähe zu unseren jüdischen Nachbarn. Yom Kippur, Versöhnungsfest, jetzt erst recht und allem Hass zum Trotz.
Ja, und damit geht die Sendung Das war der Tag hier im Deutschlandfunk zu Ende. Dankeschön für Ihr Interesse, Dankeschön fürs Zuhören, sagt Jörg Münchenberg. Kommen Sie noch gut durch diese Nacht.